Ich möchte alle ganz herzlich grüßen an diesem Sonntagmorgen vor einiger Zeit rief mich mein Schwager an. Wir verstehen uns mit ihm eigentlich gut, ist aber kein Christ, will eigentlich auch nicht so viel vom Glauben hören. Und er kam gerade zurück aus dem Urlaub mit seiner Frau, sie waren in Dubai. Und er war so begeistert und hat mir dann erzählt, wie es in diesem Land so aussieht. Er war wirklich mitgenommen von der Sauberkeit in diesem Land, von dem Prunk, von dem Reichtum, den er da gesehen hat. Es war alles so schön, so wunderbar. Er sprudelte einfach mit diese Begeisterung spürte man förmlich in seiner Erzählung. Und dann habe ich mich nicht zurückhalten können, obwohl ich weiß, er hört das vielleicht nicht so gerne, habe ich ihm dann gesagt, du, dann stell dir mal vor, wie es im Himmel sein wird. Und er reagierte auch prompt und sagte zu mir, Andreas, komm doch endlich vom Himmel mal herunter und bleib erstmal noch bitte auf der Erde. Und es ist okay, wenn uns die Menschen, die an Jesus, an Gott nicht glauben, an diese Ewigkeit, an den Himmel vielleicht nicht glauben, sagen also, du lebst jetzt erstmal in dieser Welt und verschwende nicht zu viele Gedanken in Bezug auf die Ewigkeit. Es ist in Ordnung, wenn Menschen, die nicht an Jesus glauben, uns das versuchen zu vermitteln. Schwieriger wird es, wenn wir als Kinder Gottes so fest an diese Welt gebunden sind, an dieses Leben, und zu wenig Gedanken uns über den Himmel machen. Das finde ich schade. Und ich denke, das ist die große Gefahr, in der wir stehen als Christen heutzutage, vor allem in diesem Land, in dieser Gesellschaft, wo uns so gut geht, dass wir uns mit dieser Gesellschaft so stark identifizieren, eins werden und vergessen eigentlich, dass unsere Heimat im Himmel ist. Dass dieser kurze Weg in diesem Leben nur eine Zeit der Vorbereitung ist auf die unendliche Ewigkeit, die wir sowieso nicht begreifen können, mindestens mit dem Verstand, den wir zurzeit besitzen. Und so lass uns heute drüber nachdenken, über die Gefahr, in der wir stehen als Christen, ein Doppelleben zu führen. Wir sprechen vom Himmel, wir können sogar jetzt vielleicht sagen, okay, das stimmt alles, was ihr da zu Beginn gesagt habt, aber mit dem Herzen sind wir in dieser Welt zu Hause. Wir sind so mittendrin, dass wir es vielleicht nicht mal selbst merken. Es gibt ja dieses berühmte Beispiel vom Frosch, der gekocht werden kann, wenn man einen Frosch also in heißes, kochendes Wasser reinwirft, dann springt er sofort natürlich raus. Aber man kann einen Frosch in ein lauwarm oder in ein Wasser reintun, das lauwarm ist, dann das Wasser auf den Herd stellen und das Wasser wird immer heißer und der Frosch springt nicht raus. Er gewöhnt sich daran und so wird er auch lebendig gekocht in diesem Wasser. Und so ist das mit uns Christen. Wir gewöhnen uns so sehr, dass uns so gut geht in dieser Gesellschaft, in diesem Land, in dem wir leben. Es ist doch alles soweit in Ordnung. Wir wollen heute über die Ursachen und die Folgen von einem Doppelleben als Christ reden. Wir leben, wie ich schon sagte, in einer äußerst, aus meiner Sicht, äußerst gefährlichen Zeit. Es ist nicht die Zeit, die Verfolgung, die man vielleicht als gefährlich bezeichnen würde, wo man das Leben riskierte in Bezug auf den Glauben. Nein, aber es ist aus meiner Sicht, und ich sehe das auch aufgrund der Schrift, viel gefährlicher für uns geworden, in dieses lauwarme Wasser hineinzukommen und so langsam in einen Zustand versetzt zu werden, wo wir es nicht mal merken, dass wir eigentlich Jesus verleugnet haben mit unserem Leben. Für viele Christen ist das nicht einfach, eine Grenze zur Welt zu ziehen überhaupt. Diese Welt, das ist ja das böse satanische System. Das ist, was die Bibel darunter meint. Das ist die gesamte Menschheit, das System, das von Satan regiert wird, in dem wir leben. Wir haben auch keine andere Wahl, wir sind in dieser Welt. Aber wo endet die Gemeinde und wo beginnt die Welt? Wo zieht man die Grenze? Wo beginnt das fremde Gebiet? Das ist die Frage. Wir versuchen, die Nähe zur Welt, die wir vielleicht anstreben, mit einigen auch scheinbar plausiblen Argumenten zu belegen. Wir sagen, wir müssen die Menschen doch in die Praxis lieben, wir müssen sie evangelisieren, und dann trifft man uns irgendwann an Orten, wo man eigentlich nie sein sollte als Christ. Oder wir sagen, man muss wissen, wie diese Leute leben, um sie zu erreichen. Man beschäftigt sich mit Dingen, mit denen man sich nie beschäftigen sollte. Man sagt, man kann ja auch nicht die meiste Zeit nur in der Gemeinde unter den Christen verbringen. Man soll ja kein Fanatiker sein, man soll es nicht übertreiben. In der ersten Gemeinde, damals direkt nachdem Gott am Pfingsten die erste Gemeinde ins Leben gerufen hat, war es anders. Wir lesen, sie waren beständig zusammen. Heute muss man ja manche, die zur Gemeinde zählen, überreden oder ermahnen und sagen, warum besuchst du nicht Gottesdienste? Warum kommst du nicht am Mittwoch zur Gemeinschaft der Gläubigen? Und die Leute merken nicht, dass sie in einer Gefahr stehen. Zur Zeit der Reformation kamen die Gläubigen 5-mal in die Woche zusammen. Und der Arbeitstag war damals nicht 7 oder 8 Stunden, sondern das waren ganz andere Arbeitszeiten. Die Menschen fanden die Zeit, 5-mal in der Woche zusammenzukommen. Der Gottesdienst der Puritaner, ein Gottesdienst dauerte im Durchschnitt 3 Stunden. Und sie versammelten sich am Sonntag 2-mal. Also sie waren 3 Stunden im Gottesdienst. Der Großteil des Gottesdienstes war die Predigt, nicht irgendwelche Events, die Predigt. Und dann kamen sie Nachmittag, gingen sie kurz nach Hause, aßen Mittag, kamen nochmal nach Hause, nochmal für 3 Stunden. Das war normal. Ich war jetzt in Russland vor einiger Zeit, ich habe auch an einem Sonntag 7 Stunden, also Vormittag 3 Stunden und 4 Stunden am Nachmittag im Gottesdienst verbracht. 7 Stunden, das ist normal für manche Leute, in einem Gottesdienst am Sonntag. Ich will nicht sagen, wahrscheinlich wird das zu viel, denke ich, es gibt Grenzen. Aber was ich sagen will, wir haben es so reduziert, diese Gemeinschaft der Christen, der Gläubigen, sie ist irgendwo so, naja, okay, 1,5 Stunden, dann schaut man auf die Uhr, oh, dann muss man schon weg. Und das war es dann für die Woche. Ich weiß, dass zur Zeit der Verfolgung, und wir haben hier einige Geschwister, die zur Zeit der Verfolgung in Russland waren, kamen die Gläubigen doch gern zusammen, sie haben es geschätzt. Und ich vermute, wir haben heute verlernt, die Gemeinschaft der Gläubigen zu schätzen. Heute ist das anders. Wir sind als Christen in der Gesellschaft voll integriert. Wir haben uns der Gesellschaft so angepasst, dass die Gesellschaft uns einen Applaus schenkt. Sie ist begeistert zum Teil von uns Christen. Und ich sage immer wieder, dann ist die Grenze für mich schon eindeutig überschritten, laut Schrift. Wenn die ungläubigen Menschen von uns begeistert sind oder uns Applaus schenken, dann stehen wir in der Gefahr, Jesus zu verleugnen. Dann ist Jesus nicht mehr im Mittelpunkt. Die Welt hat sich ja nicht verändert. Ihre Werte haben sich nicht verändert seit der Zeit der Verfolgung, sagen wir, wo es noch anders ging. Sondern wir haben uns verändert. Und deswegen sind viele von uns als Christen in einer gefährlichen Situation. Sie leben nach den Werten dieser Welt und merken nicht, dass sie dadurch Christus verleugnen. Man kommt zwar noch unregelmäßig zum Gottesdienst, aber das eigentliche Leben spielt sich außerhalb der Gemeinde ab. Man ist da, aber mit den Gedanken, mit dem Denken ist man anderswo. Bei der Errettung, lesen wir in der Schrift, verbindet Gott den Menschen unzertrennlich mit dem Leib Christi. Im 1. Korinther 12, Vers 13, da lesen wir: Denn wir sind durch einen Geist alle zu einem Leib getauft. Wir seien Juden oder Griechen, Sklaven oder frei, wir sind alle mit einem Geist getränkt. Alle haben das Gleiche bekommen zum Zeitpunkt der eigenen Bekehrung. Im Epheserbrief, Kapitel 4, Verse 15 und 16, lesen wir, lasst uns aber wahrhaftig sein in der Liebe und wachsen in allen Stücken zu dem hin, der das Haupt ist, Christus, von dem aus der ganze Leib zusammengefügt ist und ein Glied am anderen hängt, durch alle Gelenke, wodurch jedes Glied das andere unterstützt nach dem Maß seiner Kraft und macht, dass der Leib wächst und sich selbst aufbaut in der Liebe. Also wir sehen, die Gemeinde ist unzertrennlich von Gott aus Menschen, aus den Gliedern der Gemeinde zusammengefügt worden. Aber die Menschen heute, einige Christen, sehen es anders. Ich kann als Christ irgendwo dazugehören, aber ich brauche nicht aktiv in der Gemeinde mitzuleben. Und ich möchte heute anhand einer Illustration, soweit die Einführung in das Thema, anhand einer Illustration uns aus dem Alten Testament eine traurige Geschichte vor Augen führen, wo die Folgen dieser Entfernung von Gläubigen katastrophal waren für die ganze Familie, von der wir heute sprechen werden. Es ist die Geschichte von Lot und seiner Familie. Wir lesen in der Schrift, dass Gott durch seinen Onkel Abraham Gott kennenlernte. Abraham hatte einen großen Einfluss auf ihn, sein Onkel, und er lernte dadurch Gott kennen. Zusammen mit seinem Onkel Abraham zog Lot aus der Stadt Ur in Chaldea und er betete mit seinem Onkel Abraham Gott zusammen an. Sie bauten Altäre, sie beteten Gott an. Sein Onkel hat ihn beigebracht, wie man diesen Gott anbetet. Er lernte zusammen mit seinem Onkel in Heiligung zu leben. Aber dieser junge Mann, der Lot, hatte eigentlich ein wesentliches Problem. Er hatte einige Charakterzüge seiner Persönlichkeit nicht verändert. Sie waren Gott nicht unterworfen. Das werden wir gleich erkennen, aufgrund seines Handels, dass es so ist. Und das führte Lot und seine Nächsten zu einer Tragödie. Die Geschichte seines Lebens hilft uns, das Problem eines halben Christen heute zu verstehen. Warum manche Christen selbst und ihre Nächsten in eine Tragödie hineinführen. Also der erste Gedanke oder die erste Frage, die wir uns stellen müssen, was ist die Ursache, warum Christen mit einem Bein in der Gemeinde, mit dem anderen Bein in die Welt sind? Also wir können feststellen, auch aufgrund der Geschichte von Lot, dass es immer schleichend beginnt. Man fängt an, mit Dingen zu liebäugeln, die vielleicht im ersten Augenblick nicht mal Sünde sind. Es ist nichts Schlimmes, es ist scheinbar nichts Sündiges dabei. Aber die falschen Prioritäten, die man setzt im Leben, sie ziehen den Menschen so langsam aus der Gemeinde heraus und irgendwann befindet er sich in einem Wirkungskreis, der sein christliches Leben und sein Denken zerstören wird. Schritt für Schritt. Es geschieht nicht auf einmal. Selten passiert es so, dass jemand, der aktiv in der Gemeinde mitlebt, voll mit Gott sein Leben gestaltet und auf einmal ist er weg vom Fenster. Es geschieht immer Schritt für Schritt. So wie bei Lot werden wir das sehen. Und bei Lot gab es einige Ursachen, auf diesem Weg sich von Gott zu entfernen. Also, zum einen war das der Wunsch nach dem materiellen Erfolg. Und als ich das hier so, diesen Gedanken aufgeschrieben habe, habe ich gedacht, Mensch, es passt doch sehr zu uns heute. Wir wollen doch uns versuchen, die gesamte Gesellschaft dazu zu bewegen, du musst was erreichen. Die Werbung sagt uns immer wieder, du brauchst noch das, du musst das Neueste haben, du musst das Modernste haben, das Teuerste und. Und so bei Lot war im Herzen dieser Wunsch nach diesem materiellen Erfolg. Sein Interesse am Materiellen brachte ihn zu einem Konflikt mit seinem Onkel, dem er eigentlich viel verdankte. Und dann entstand ein Konflikt mit seinem Onkel Abraham. Wir lesen in 1. Mose Kapitel 13 diese Geschichte, wo diese zwei Männer, der Onkel und sein Neffe, in einen Konflikt geraten. Und jetzt sind sie gezwungen, diesen Konflikt zu lösen. Und der Vorschlag von Abraham dann, diesen Konflikt zu lösen, dadurch, dass sie mit ihren Herden auseinanderziehen, wird folgendermaßen gelöst. Wir lesen das ab Vers 10. 1. Mose Kapitel 13, ab Vers 10. Da hob Lot seine Augen auf und besah die ganze Gegend am Jordan. Denn ehe der Herr Sodom und Gomorra vernichtete, war sie wasserreich, bis man nach Zoar kommt, wie der Garten des Herrn, gleich wie Ägypten. Da erwählte sich Lot die ganze Gegend am Jordan und zog nach Osten. Also trennte sich ein Bruder vom anderen, so dass Abraham wohnte im Lande Kanaan und Lot in den Städten am unteren Jordan. Und Lot zog mit seinen Zelten bis nach Sodom. Aber die Leute zu Sodom waren böse und sündigten sehr wider den Herrn. Also diese Begeisterung für die irdische Güter bewegten Lot, sich ohne Gewissensbisse von Abraham zu trennen und in die Gemeinschaft zu verlassen, wo er Gott gelernt hat anzubeten, wo er gelernt hat, diesem Gott zu dienen. Er traf eine Entscheidung und sagt, für mich hat im Moment das Priorität. Er hat nicht lange überlegt und hat sich von jemandem getrennt, mit dem er Gott zusammen angebetet hat. Die Suche nach Materialien macht Lot in diesem Fall blind für die Gefahren des Ortes, die er für sich und seine Familie ausgewählt hat. Er sieht nur, es ist gut. Da sind gute Felder, man kann da gut seine Herde hüten. Er sieht nicht die Gefahren. Geblendet von den Möglichkeiten, reich zu werden, unterschätzt Lot einfach die Gefahr, in die er sich begibt. Es wird schon gut gehen. Wie oft verfolgt uns oder stehen wir in dieser Versuchung? Es wird schon gut gehen. Bei den anderen, da klar, die haben nicht aufgepasst, ich werde aufpassen. Wir lesen aber diese Warnung im Neuen Testament, im 1. Timotheus, Kapitel 6, Verse 9 und 10. Da steht uns diese Warnung heute gegeben und die lautet, denn die reich werden wollen, die fallen in Versuchung und Verstrickung und in viele törichte und schädliche Begierden, welche die Menschen versinken lassen in Verderben und Verdammnis. Denn Geldgier ist eine Wurzel alles Übels. Danach hat einige gelüstet und sie sind vom Glauben abgeirrt und machen sich selbst viel Schmerzen. Meine Lieben, wie oft hat sich die Geschichte von Lot und seiner Familie wiederholt schon in der Christenheit, wo man sich selbst viel Schmerzen zugefügt hat, weil man diese Warnungen nicht ernst genommen hat. Und deswegen sagt Paulus an Timotheus weiter, aber du Gottesmensch, fliehe das, jage aber nach der Gerechtigkeit, der Frömmigkeit, dem Glauben, der Liebe, der Geduld, der Sanftmut. Kämpfe den guten Kampf des Glaubens, ergreife das ewige Leben, wozu du berufen bist und bekannt hast das gute Bekenntnis vor vielen Zeugen. Also der Wunsch nach materiellem Erfolg hat, das war der erste Gedanke, die erste Feststellung hat Lot getrennt von anderen Gläubigen, von der Familie von Abraham. Das nächste war der Wunsch, bequem und schön zu leben. Am Anfang ging es Lot nur darum, seine Herde in diese ertragsreiche Gegend zu bringen, um sie zu weiden, um Profit zu schlagen. Ein paar Jahre später finden wir Lot nicht mehr auf den Feldern, wo er anfangs gelebt hat, in den Zelten als Nomade, so wie früher, sondern wir finden ihn schon in der Stadt selbst, nicht mehr in der Umgebung dieser Stadt. Er ist weitergegangen. Er hat verstanden, ich brauche ja nicht in den Zelten zu leben wie mein Onkel. Und wenn die Stadt auch böse ist, ich entscheide mich, in diese Stadt zu gehen. Es ist doch viel bequemer. Wir lesen im 1. Mose, Kapitel 19, den wir heute näher betrachten wollen, diese Begebenheit, wo diese zwei im Vers 1 schon, erste drei Verse, Kapitel 19, 1. Mose, da steht, die zwei Engel kamen nach Sodom am Abend, Lot aber saß zu Sodom unter dem Tor. Und als er sie sah, stand er auf, ging ihnen entgegen und neigte sich bis zur Erde und sprach, sieh, liebe Herren, kehrt doch ein im Hause eures Knechtes und bleibt bei Nacht. Er lädt schon ein zu sich nach Hause, er hat ein Haus. und sagt, lasst eure Füße waschen und brecht frühmorgens auf und zieht eure Straße. Aber sie sprachen, nein, wir wollen über Nacht im Freien bleiben. Da nötigte er sie sehr und sie kehrten zu ihm ein und kamen in sein Haus. Und er machte ihnen ein Mahl und backte ungesäuerte Kuchen und sie aßen. Also inmitten dieser bösen Stadt hat dieser Mann schon ein Haus aufgebaut. Es war auf einmal nicht wichtig, dass diese Stadt schon in tiefster Sünde versunken war, dass seine Nachbarn wahrscheinlich die schlimmsten Menschen waren. Es war für ihn nicht mehr so relevant. Er sah, es ist doch bequem. Hier sehen wir diese Entwicklung. Man macht einen Schritt, man öffnet sich dieser Profitsucht, verwirft oder stellt das Geistliche auf Platz 2. Und dann kommt unausweichlich der nächste Schritt. Man sucht die Gemeinschaft, also man hat sich von der Gemeinschaft der Gläubigen entfernt und kommt in diesen Einziehungsbereich der sündigen Welt. Lot wollte nicht mehr mit seinem Onkel oder seinem Onkel folgen, sondern denen, die scheinbar viel moderner und viel entwickelter waren. Er dachte, ach, diese alten Leute, mein Onkel Abraham, er hat ja keine Ahnung vom Leben. Diese Leute in Sodom hier, die sind aktuell, also das ist heute in, wie sie leben. Das ist die große Gefahr, in der heute viele Leute stehen, vor allem junge Leute. Sie denken, die alten Leute, sie haben keine Ahnung vom Leben. Obwohl die Lebenserfahrung, die geistliche Erfahrung der älteren Generation so oft einen bewahren könnte vor gewissen falschen Entscheidungen. Abraham in diesem Fall, er bleibt ein Nomade und die Leute in Sodom, sie lebten in Komfort. Sie hatten viele Bequemlichkeiten, es war sehr attraktiv für Lot und seine Familie, es war auch irgendwo sicherer. In der Stadt waren nicht die Räuber, die vielleicht da irgendwo auf der Weide, irgendwo in den Zelten dem Lot begegnen könnten, waren nicht die wilden Tiere, es war mehr Kultur, mehr Bequemlichkeit. Aber wir lesen und die Bibel sagt uns, sie waren aber böse und sehr sündig vor Gott. Und das auf einmal spielt für Lot keine große Rolle mehr. Lot nimmt es in Kauf. Das stört ihn nicht mehr, stört auch uns nicht mehr, wenn die irdischen Vorteile uns auf einmal mehr bedeuten als die geistlichen. Wir sagen, naja, es ist eben so. Man verwirft es und begibt sich in die Gefahr. Ihr kauft ein Haus da und ja, kennt sich mittlerweile in der Gesellschaft scheinbar aus, er wird einer von diesen Menschen, er gehört einfach zu denen. Und so stehen wir manchmal im Praktischen als Christen vor einer Herausforderung. Wenn wir ein Haus kaufen oder bauen wollen, wenn wir eine Wohnung, neue Wohnung suchen, wo wird die sein? Welche Umgebung? Wie weit von der Gemeinde? Habe ich die Möglichkeit dadurch, aktiv am Leben der Gemeinde teilzunehmen, die Gemeinschaft der Gläubigen wieder oder weiter zu genießen, ist sehr wichtig. Für Lot war es auf einmal unwichtig. Wenn du einen Beruf wählst, eine Ausbildung, inwiefern wird diese Berufsausbildung, dein Beruf, dich näher zu Gott bringen oder kannst du dadurch weiter Gott dienen, in der Gemeinschaft der Gläubigen zu sein oder wird es dich von Gott wegbringen. Im 1. Johannesbrief, Kapitel 2, Verse 15 und 17, warnt uns der Apostel und sagt, habt nicht lieb die Welt noch, was in der Welt ist. Wenn jemand die Welt lieb hat, in dem ist nicht die Liebe des Vaters. Denn alles, was in der Welt ist, des Fleisches Lust und der Augenlust und hoffärtiges Leben, ist nicht vom Vater, sondern von der Welt. Und die Welt vergeht mit ihrer Lust. Wer aber den Willen Gottes tut, der bleibt in Ewigkeit. Das auf einmal, was so wertvoll für uns ist, sagt Johannes, das wird vergehen. Halte fest an dem, was Bestand hat. Das nächste, was den Lot Schritt für Schritt weggebracht hat vor Gott, war der Wunsch nach der Anerkennung in dieser Welt. Lot hat es eigentlich geschafft. Wir haben gelesen, in dieser Geschichte, die wir schon gehört haben, als diese zwei Engel zu Lot kamen, so saß er in den Toren der Stadt. Zwei Engel lesen wir, Vers 1, Kapitel 19, die zwei Engel kamen nach Sodom am Abend, Lot aber saß zu Sodom unter dem Tor. Heute könnte man sagen, also damals war das eine wirkliche Anerkennung. Im Tor wurden die ganzen Gerichtsurteile gesprochen, Rechtsurteile sind da gefallen. Also das waren Menschen, die Anerkennung hatten in der Gesellschaft, die da also agiert haben. Lot war einer, wir würden sagen heute, der ein politisches Amt hat oder er hat eine Position in der Gesellschaft erreicht. Und so sehen wir aber weiter, also die Sache entwickelt sich. Am Anfang war es nur der Profit, dem Sodom, den Lot nachgezogen ist. Dann kam die Trennung von Abraham, wie gesagt. Er verliert ein wichtiges Element, das sein Denken beeinflusst, übernimmt Schritt für Schritt das Denken und die Werte, das Denken und die Werte der Sodomiter, wird einer von denen, kriegt sogar eine gewisse Anerkennung. Aber jetzt lass uns mal überlegen oder nachschauen, was sind die Folgen dieser Entwicklung, dieses Wunsches, in die Welt zu Hause zu sein, nicht mehr diese Gefahren zu sehen, diese geistliche Gemeinschaft unter Christen zu vernachlässigen. Was für Folgen hat das? Also wir müssen sagen, Lot blieb eigentlich sein ganzes Leben ein Gläubiger, aber er musste gewaltige Verluste erleiden durch sein falsches Handeln. Er verlor zum einen die Fähigkeit, positiv auf andere zu wirken. Er könnte nicht mehr die Leute positiv beeinflussen um sich herum. Er lebte lange in der Stadt, machte sogar, wie wir gesehen haben, Karriere, hat etwas erreicht, hatte eine Anerkennung und Stellung in der Gesellschaft. Lot hatte aber keinen wirklichen Einfluss auf diese Menschen. Wir sehen es ganz deutlich, Kapitel 19, weiterlesen wir Vers 4, lesen wir, aber ehe sie sich legten, also als die Engel bei Lot zu Hause eingekehrt waren, aber ehe sie sich legten, kamen die Männer der Stadt Sodom und umgaben das Haus, jung und alt, das ganze Volk aus allen Enden und riefen Lot und sprachen zu ihm, wo sind die Männer, die zu dir gekommen sind diese Nacht? Führe sie heraus zu uns, dass wir uns über sie hermachen. Lot ging heraus zu ihnen vor die Tür und schloss die Tür hinter sich zu und sprach, ach liebe Brüder, tut nicht so übel. Also er appelliert an diese Menschen und man könnte meinen, also er hat ja eine Stellung in der Stadt. Die Leute müssen doch hören auf seine Stimme. Und er geht noch weiter. Er wahrscheinlich spürt, wie ernst die Lage ist und macht einen Vorschlag, den man nicht verstehen kann. Aber es ist eben so. Er sagt, sieh, ich habe zwei Töchter, die wissen noch von keinem Mann. Die will ich herausgeben unter euch und tut mit ihnen, was euch gefällt. Aber diesen Männern tut nichts, denn darum sind sie unter den Schaden meines Dachs gekommen. Und jetzt lass uns mal auf die Reaktion der Menschen schauen. Hat Lot Einfluss? Hat er wirklich diese Position erreicht, dass er die Menschen beeinflussen kann? Diese Männer sagen, sie aber sprachen, weg mit dir. Und sprachen auch, du bist der einzige Fremdling hier und du willst regieren? Wohlan, wir wollen dich noch über übler plagen als jene. Und sie drangen hart auf den Mann Lot. Doch als sie hinzuliefen und die Tür aufbrechen wollten, griffen die Männer hinaus und zogen Lot herein zu sich ins Haus und schlossen die Tür zu. Also Lot war dem gleichen Irrtum verfallen, dem heute viele Christen nachgehen. Sie denken, je näher und ähnlicher sie der Welt werden, desto mehr können sie die Menschen um sich herum beeinflussen. Das hat Lot gedacht. Er dachte, ich bin doch einer von denen, kann doch nicht sein, dass sie mich nicht akzeptieren. Aber wir sehen, null. Es war ein Irrtum. Lot damals und auch wir heute, wir werden die Menschen nicht auf unseren Glauben oder auf Gott aufmerksam machen können, wenn wir die gleichen Werte und die gleiche Lebensweise haben. Warum sollen die Menschen uns als Christen akzeptieren, wenn wir genauso leben nach den Werten dieser Welt? Wenn wir genauso begeistert sind von Dubai, ich war nicht in Dubai, ich denke, es ist schon da, schön da. Aber ich weiß, im Himmel ist doch viel schöner. Und dann will ich doch das auch rüberbringen, dass meine Heimat im Himmel ist. Dass diese kurze Zeit hier nur ein Übergang ist. Wie leben wir? Sehen das die Leute? Wenn nicht, dann sagen wir, ja, ihr lebt ja genauso, seine Werte sind in dieser Welt. Warum soll ich mich von ihm beeinflussen lassen? Warum soll ich ihm glauben? Und wir sehen, Lot verlor nicht nur die Fähigkeit, die Menschen um sich im weiteren Umkreis hier zu beeinflussen, sondern er verlor sogar die Fähigkeit, seine eigene Familie zu beeinflussen. Er verlor sogar seine Familie durch sein unachtsames Leben in dieser Welt. In dieser Stadt verlor Lot seine Familie. In seinem Herzen glaubt er noch an Gott. Er kannte eigentlich die Wahrheit, aber er lebte nach den Werten der Sodomiter und so wuchsen auch seine Kinder auf. Meine Lieben, unsere Kinder werden verspüren, was für uns Wert hat. Wir können hier in der Gemeinde sagen, ja, Himmel, ja, das Geistliche. Aber zu Hause werden sie sehen, wie wir mit den Werten umgehen, wo unser Herz ist. Die Männer, diese Engel, sie sprachen zu Lot, lesen wir Vers 12. Sie sprachen zu Lot, hast du hier noch einen Schwiegersohn und Söhne und Töchter und wir, die sonst angehört in der Stadt, so führe sie weg von dieser Stätte. Die Engel waren bemüht, die ganze Familie zu retten. Denn wir werden diese Städte verderben, weil das Geschrei über sie groß ist vor dem Herrn. Der hat uns gesandt, sie zu verderben. Und so ging Lot hinaus und redete mit den Männern, die seine Töchter heiraten sollten. Macht euch auf und geht aus diesem Ort, denn der Herr wird diese Stadt verderben. Aber es war ihnen lächerlich, lesen wir. Sie haben Lot nicht geglaubt. Seine erwachsenen Kinder glaubten ihm nicht. Er hat ihnen ja sein ganzes Leben andere Werte vermittelt. Und jetzt kommt er und erzählt ihnen, wie ernst die Lage ist und sagt, lasst euch retten, diese Stadt wird in einigen Stunden zerstört werden. Und sie lachen drüber. Vater, was machst du uns vor? Du selbst hast ja doch gelebt, als wenn du für die Ewigkeit in dieser Stadt dich niedergelassen hättest. Und jetzt sagst du uns, das kann doch nicht sein. Sie glauben ihm einfach nicht, weil er sein ganzes Leben falsche Signale gesetzt hat in seine Familie, seinen Kindern gegenüber. Sie nehmen es einfach nicht ernst und glauben ihm nicht in einem entscheidenden Augenblick, wo es um ihr Leben geht. Seine Kinder hatten die Werten der Gesellschaft übernommen, so wie ihr Vater, und konnten sich im alles entscheidenden Moment nicht von ihren Schätzen trennen. Das war ihr Leben in dieser Stadt. Meine Lieben, genauso wird es bei uns aussehen. Nur Lots Frau und die zwei unverheiratete Töchter, sie müssen mitgehen, denn sie konnten damals nicht dem Vater widersprechen. Weder die Frau noch die Kinder zu Hause, da war der Vater schon eine Autorität, sogar in diesem gottlosen Staat. Das haben sie gelernt. Aber auch sie waren mit dem Herzen in dieser Stadt. Auch seine Frau und diese zwei Töchter, sie waren mit dem Herzen eigentlich in dieser Stadt. Die haben nur Lot gehorcht, weil sie mitgehen müssten. Aber eigentlich wären sie auch lieber da geblieben. Und wir sehen das am Beispiel seiner Frau, Verse 24 und 26, immer noch Kapitel 19. Da ließ der Herr Schwefel und Feuer regnen vom Himmel herab auf Sodom und Gomorra und vernichtete die Städte und die ganze Gegend und alle Einwohner der Städte und was auf dem Lande gewachsen war. Und Lots Frau sah hinter sich und ward zur Salzsäule. Eine Tragödie. Diese Frau konnte sich nicht von dieser Stadt verabschieden. Mit dem Herzen war sie immer noch dabei. Und es soll ein Bild geben, das diese Situation beschreibt, wo Lot mit seiner Familie aus der Stadt flieht und es regnet schon Schwefel und Säure auf diese Stadt. Und dieser Künstler hat das so abgebildet, dass er die Frau, die Lots Frau, wurde schon zur Salzsäule hinter ihm und Lot hat beide Arme um die Köpfe seiner Töchter geschlagen und hält förmlich die Köpfe fest, damit die Töchter sich auch nicht umdrehen. Er hält ihnen die Augen zu und hält sie fest, damit sie nicht sich umwenden und auch umkommen. Und so, meine Lieben, so können wir natürlich auch versuchen, unsere Familie zu führen, andere Werte zu leben und zu zwingen, die Familie dann so zu leben, wie wir leben. Aber es wird nicht gelingen. Es wird nicht gelingen. Lot hatte keinen wirklichen Einfluss auf seine Familie, weil er selbst nach den Werten Sodoms lebte. Und deswegen hatten seine Angehörige auch andere Werte, als sie haben sollten, und waren an sie gebunden. Wie gesagt, nur die unverheiratete Töchter und seine Frau, sie müssten dann mit. Und Lot könnte nicht seine Familie beeinflussen, weil er selbst das Leben gelebt hat. Und noch ein Gedanke dazu, was die Folgen sind so eines Lebens, wo man sich entfernt aus der Gemeinschaft der Gläubigen. Das ist ein ständiges Leben in der Anspannung. Man wird nie glücklich, innerlich wird man nie glücklich sein. Und ein wirklich wiedergeborener Mensch wird in der Umgebung der Sünde nie in Frieden leben können. Es ist eine permanente Anspannung. Im 2. Petrusbrief spricht Petrus darüber und sagt uns, 2. Petrus, Kapitel 2, Verse 6 und 8, 2. Petrus, Kapitel 2, Verse 6 und 8, beschreibt er die Situation, in der Lot sich befunden hat, und hat die Städte Sodom und Gomorra zu Schutt und Asche gemacht, es geht um das Gericht Gottes, und zum Untergang verurteilt und damit ein Beispiel gesetzt den Gottlosen, die hernach kommen würden. Und hat den gerechten Lot errettet, dem die schändlichen Leute viel Leid antaten mit ihrem ausschweifenden Leben. Denn der Gerechte, der unter ihnen wohnte, musste alles mit ansehen und anhören und seine gerechte Seele von Tag zu Tag quälen lassen durch ihre böse Werke. Also Lot war nicht glücklich. Er hat sich gequält, hat aber trotzdem diese falsche Entscheidung getroffen, die scheinbare Vorrechte dieses Lebens in Anspruch genommen und hat gelitten unter dem Leben dieser Menschen. Es war praktisch eine gespaltene Natur. Ich habe mich erinnert an den Begriff Schizophrenie. Das ist eine Krankheit, wo Menschen ihre eigene Persönlichkeit als gespalten erleben. Und manchmal sind sie sich nicht ganz sicher, ob das, was sie ihr Leben real ist, oder ob sie es selber sind, die das erleben. Sie haben praktisch in sich zwei Persönlichkeiten. Und so ist das mit einem Gläubigen, die in eine Umgebung kommt, so wie Lot, in diese gottlose Stadt. Er wird nie glücklich sein. Das eine wird ihm immer sagen, der Geist Gottes wird ihn immer plagen und sagen, du lebst falsch, du darfst nicht hier sein. Dein Leben stimmt nicht mit dem überein, was Gott mit dir erwartet. Er wird nie die Sünde genießen können. Es ist ein ständiges Leben in der Anspannung. Das wird ihm eigentlich widerlich sein, die Sünde, einem wirklich wiedergeborenen Christen. Aber Lot wollte die Vorteile nutzen und nahm das einfach in Kauf. Und am Ende sehen wir bei Lot die völlige Niederlage seines Lebens. Die traurigen Ergebnisse seines Lebens lohnt es sich anzuschauen. Wir haben ja gesehen, gelesen, der Herr ließ im Vers 24 bis 26, da ließ der Herr Schwefel und Feuer regnen vom Himmel herab auf Sodom und Gomorra und vernichtete die Städte und die ganze Gegend und alle Einwohner der Städte und was auf dem Lande gewachsen war. Und Lots Frau sah hinter sich und war zur Salzsäule. Wir sehen das traurige Ergebnis so eines Lebens, wo man das nicht schätzt, in der Gemeinschaft der Gläubigen zu sein und sich bewusst, Schritt für Schritt, bewusst in die Gefahr begibt, in dieser Welt zu Hause zu sein. Wenn wir es mit dem Leben Abrahams vergleichen sollten, das Leben Lots, mit dem Leben Abrahams vergleichen sollten, ist das ein krasser Widerspruch, ein Gegensatz eigentlich zu dem, wie Abraham gelebt hat. Bei Abraham war der materielle Segen da. Wir lesen, er war sehr reich. Lot aber verlor alle Güter, wegen der er eigentlich Abraham verlassen hatte. Deswegen ist er weggegangen, um reich zu werden. Am Ende hat er gar nichts. Er verlor den Segen für seine Familie. Abraham hatte viele Menschen und einen Nachfolger, aus dem später ein ganzes Volk entstanden ist. Lot verlor seine Familie. Abraham hatte einen großen Einfluss, er genoss einen großen Respekt sogar von Königen. Lot hatte keinen Respekt, keinen Einfluss, wie wir gesehen haben. Und das Ergebnis war, Abraham, durch seinen Nachkommen Isaak, entsteht ein ganzes Volk, ein Volk Israel, das bis heute ein Zeugnis für diese Welt ist. Aus diesem Volk oder diesem Volk gibt Gott das Gesetz, die Propheten. Aus diesem Volk kommt der Messias und aus diesem ganzen Plan Gottes mit Abraham entsteht uns am Ende jetzt die Gemeinde, zu der wir gehören. Das ist die Segenslinie im Leben Abraham. Er hielt fest an Gott. Lot, seine Nachkommen sind die Ammoniter und die Moabiter. Das sind die Erzfeinde Israels. Für die gibt es keine Verheißung in der Bibel. Gibt es nun Fluch, die ausgesprochen wurde, den Nachkommen Lots gegenüber. Das ist der Unterschied. Sind die Folgen einer falschen Entscheidung und den folgenden Entscheidungen, die falschen Entscheidungen, die Lot getroffen hat. Lot investierte die besten Jahre seines Lebens in seine eigenen Ziele und stand am Ende vor einer Ruine, weil er die Rechnung ohne Gott gemacht hat. Deswegen ist das eine Riesenherausforderung für uns, ein echtes Leben in die Gemeinschaft der Gläubigen zu führen. Es zu schätzen, dass wir so gemeinsam Gott anbeten können, dass wir in dieser Gemeinschaft geschützt sind, dass wir hier diese geistliche Nahrung bekommen können, einander unterstützen, einander ermutigen und wenn es nötig auch ist, ermahnen. Sich nicht entfernen, diese Gemeinschaft. Weil anderswo laufen wir die Gefahr, genauso wie Lot, Schritt für Schritt diesen Segen zu verwerfen, den Gott uns zugedacht hat. Also die Gemeinschaft unter den Christen hilft uns, der Unreinheit der Welt zu entfliehen. Wir lesen es im Psalm 73, Verse 1 bis 3, dieser bekannte Psalm Asafs. Hier lesen wir, schreibt dieser Mann Gottes, der selbst auch mal sich mindestens einen Gedanken entfernt hat aus der Gemeinschaft der Gläubigen. Gott ist dennoch Israels Trost für alle, die reines Herzens sind. Ich aber wäre fast gestrauchelt mit meinen Füßen, mein Tritt wäre beinahe geglitten, denn ich ereiferte mich über die Ruhmredigen, als ich sah, dass es den Gottlosen so gut ging. Auch ihr stand in der Gefahr, wie Lot, zu denken, ja, man kommt ja auch ohne Gott zurecht. Irgendwo schafft man doch. Und dann sagt er, hat er sich die Frage gestellt, ab Vers 13, soll es denn umsonst sein, dass ich mein Herz reinhielt und meine Hände in Unschuld wasche? Ich bin doch täglich geplagt und meine Züchtigung ist alle Morgen da. Hätte ich gedacht, ich will reden wie sie, dann hätte ich das Geschlecht deiner Kinder verleugnet. So sah ich nach, ob ich begreifen könnte, aber es war mir zu schwer. Bis wann? Bis ich ging in das Heiligtum Gottes und merkte auf ihr Ende. Er sagt, bis ich in die Gemeinschaft der Kinder Gottes kam, wo Gott gegenwärtig ist. Bis dahin hatte ich diese Kämpfe. Bis dahin stand ich in der Gefahr, mich von Gott zu entfernen. Also es ist enorm wichtig. Nur in der Gemeinschaft der Gläubigen werden wir wachsen können. Epheser 4, Vers 16. Hier schreibt Apostel Paulus, von dem aus der ganze Leib zusammengefügt ist und ein Glied am anderen hängt durch alle Gelenke, wodurch jedes Glied das andere unterstützt, nach dem Maß seiner Kraft und macht, dass der Leib wächst und sich selbst aufbaut in der Liebe. Nur in der Gemeinschaft der Gläubigen ist das gegeben. Gott hat Gaben gegeben, wodurch wir einander ermutigen, wo wir wachsen. Und die Nähe zu der Gemeinde wird uns helfen, die Welt zu beeinflussen, die ungläubigen Menschen, auch unsere Nächsten. Wenn wir in dieser Gemeinde mitleben, wenn wir in dieser Gemeinde eins sind, ein lebendiges Glied, wird das die Menschen um uns herum beeinflussen. Apostelgeschichte Kapitel 2, wo es um die erste Gemeinde geht, heißt es ab Vers 44, alle aber, die gläubig geworden waren, waren beieinander und hatten alle Dinge gemeinsam. Sie verkauften Güter und Habe und teilten sie aus unter alle, je nachdem es einer nötig hatte. Und sie waren täglich einmütig beieinander im Tempel und brachen das Brot hier und dort in den Häusern, hielten die Mahlzeiten mit Freude und lauterem Herzen und lobten Gott und fanden Wohlwollen beim ganzen Volk. Der Herr aber fügte täglich zur Gemeinde hinzu, die gerettet wurden. Es waren keine ausgeklügelten Evangelisationsmethoden. Sie lebten einfach in der Gemeinde, in der Gemeinschaft. Und das war ein Zeugnis für die ungläubige Welt. Sie kamen täglich und bekehrten sich, weil sie gesehen haben, hier sind Christen, die gemeinsam Gott anbeten. Für sie ist das sehr wertvoll, in dieser Gemeinde zu sein, in dieser Gemeinschaft zu sein. Meine Lieben, genau so wird es sein, wenn wir das Leben leben. Die Leute werden merken, ob wir für Dubai begeistert sind oder für die Gemeinde. Für dieses Leben oder für den Himmel. Sie werden es sehen, sie werden es spüren und sie werden entweder sagen, nein, sein Denken ist genauso wie meins, ich spüre das. Oder sie werden sagen, jawohl, da ist Substanz, da gibt es eine Hoffnung, da gibt es eine Lösung. Ich komme in diese Gemeinde, ich höre mir das an und ich möchte das auch haben, was diese Menschen haben. Ich wünsche so sehr, dass in unserem persönlichen Leben, im Leben unserer Familie, sich nicht die Tragödie von Lot wiederholt. Dass wir verstehen, wie wichtig es ist, richtige Entscheidungen zu treffen. Entscheidungen, die uns als Christen näher zueinander führen. Entscheidungen, die die Gemeinde in sich stärken und Gott wird uns da segnen. Dass keiner von uns diese Verluste erleidet, die Lot zu seiner Zeit erlitten hat. Gott segne uns dabei. Amen. Wir wollen noch beten.